Euch vielen Dank. Wenn ihr jetzt den Predigttext im Kopf gehabt hättet, hättet ihr gewusst und gemerkt, dass die Lieder und das, was Tina gesagt hat, alles zusammenpasst, ohne abgesprochen. Und ich weiß jetzt aus Predigtthema für mal Predigt. Geöffnete Türen. Ganz einfach, geöffnete Türen. Das große Thema im Johannesevangelium ist Licht und Dunkelheit, dieses Extrem. Licht ist ja ein Symbol für Leben und Hoffnung. Ein Symbol. Und schon der Prophet Jesaja hat gesagt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Und das war Hoffnung. Hoffnung auf den Messias hin. Und der Johannes, er berichtet jetzt davon in seinem Evangelium, wie Jesus, der Messias, das Licht einzelne Menschen gebracht hat. Die andere Evangelisten geben quasi so ein Panoramabild über das Leben Jesu. Und Johannes guckt immer wieder ganz gezielt in das Leben von einzelnen Menschen hinein. Wie sie Jesus erlebt haben und vor allem, wie er Licht in ihr Leben reinbracht hat. Eines dieser Ereignisse möchte ich mit euch heute anschauen, aber nur in Ausschnitte, weil es wären über 40 Verse. Von daher lade ich euch ein, lest mal am Stück Johannes 7, 8 und 9. Das ist sehr, sehr interessant. So, da heißt es in Johannes 9, und Jesus ging vorüber und sah einen Mann, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Ich habe es jetzt heute, man sieht es nicht ganz so gut, manches in Rot geschrieben und manches in Blau, dass es einfach mal ein bisschen deutlicher wird. Das Erste, was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu anderen Blinden, hat dieser Mann nicht um Hilfe gerufen. Da kam kein Wort von ihm. Warum? Das liegt wahrscheinlich an der Frage der Jünger begründet. Die Jünger, wie alle anderen Juden auch, waren von dieser mündlichen Überlieferung geprägt. Und diese Prägung sagt unter anderem, dass ein Kind anscheinend, so war ihre Meinung, im Mutterleib schon Sünde begehen kann. Und das andere, dass Gott Eltern für begangene Sünde strafen kann, indem er schenkt, dass dieses Kind mit einer Krankheit auf die Welt kommt. Und zwar sowas wie Blindheit. Und auf der anderen Seite war das Denken, dass nur der Messias diese Leute gesund machen kann. Auch ein Prophet, egal wie groß er ist, kann da nicht helfen, kann da kein Wunder vollbringen. Jetzt frage ich euch, warum sollte dieser Mann rufen? Warum sollte der um Hilfe rufen, wenn er ganz genau weiß, mir kann keiner helfen? Menschlich sein. Mir kann keiner helfen, außer es wäre der Messias da. Aber das ist ja eine ziemlich unwahrscheinliche Sache, oder? Es war ein Leben in der Hoffnungslosigkeit. Ihm blieb nichts anderes, als zu betteln und auf der anderen Seite sich mit diesem Leben zu arrangieren, auch wenn er nicht wusste, warum er wirklich blind ist. Und für Jesus war klar, dieser Mann, an dem wird Gottes Macht offenbar werden. Er wollte dieses Leben in der Dunkelheit beenden. Und im Vers 5 sagt er dann, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das ist Wahnsinn. Wie weit dieser Mann das realisiert hat, was Jesus hier sagt, Keine Ahnung. Aber sowohl er als auch die Leute in Jerusalem solltet wieder einmal mitbekommen, wer Gott ist, wer wirklich Gott ist und wer Jesus ist. Und dieser Text zeigt auch, dass Sehende sehr wohl blind sein können. Jetzt geht Jesus auf diesen Mann ein. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und dieser Mann wird hier gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. So kurz und prägnant hier. Jesus wählte hier ein ganz anderer Weg. Warum? Wir wissen es nicht. Aber für Jesus hatte das einen Grund. Es geht hier nicht nach 08:15. Alle Blinde werden immer so geheilt. Und das andere Problem löst Jesus immer auf die Weise. Und wieder was anderes geschieht immer so. Nix. 08:15 gibt es bei Gott nicht. Jesus sagt, und er streicht ihm dieses, was soll ich mal vor, macht Auge zu, und dann streicht einem da jemand was auf die Augen. Und dann sagt der Sohn: Jetzt geh und wasch dich. Geh runter an den Teich Siloa. Jesus sagt nicht: Geh dahin, wasch dich und du wirst sehend. Jesus macht, jetzt sind wir an diesem Thema, Jesus macht hier eine Tür auf. Und der Mann weiß nicht, was nach der Tür kommt. Es gibt nur eine Frage: Gehe ich oder bleibe ich? Nur, dass ihr das so ein bisschen habt, Teich Siloa. Also das sind die neuesten Ausgrabungen von 2004. Eine ganz breite Treppe, und hier unten muss Teich Siloa gewesen sein, und hier oben ist der Tempel. Das heißt, irgendwo hier oben war dieser Mann, und Jesus sagt: Geh runter an Teich Siloa. Das heißt, der ging diesen Weg runter. Da waren Menschen unterwegs, da gab es Treppe, da gab es alles Mögliche. Und ob der Mann da wirklich schon mal unter war, wissen wir nicht. Er hat in Jerusalem gewohnt, aber dieser Weg war für diesen Mann sehr beschwerlich. Geht er hinunter. Jesus wollte, dass dieser Mann ihm vertraut und diesen beschwerlichen Weg auf sich nahm, ohne zu wissen, was dann an diesem Teich passieren wird. Der konnte ja nicht sagen: Ich zähle mal geschwind die Treppenstufe. Da waren Leute unterwegs. Blinde Hunde gab es auch noch nicht, die ihn durchgeführt hätten. Es war schon ein heftiger Weg für den Mann. Und es war nicht in 5 Minuten vorbei. Aber als er sich da untergewaschen hat, war dieser Defekt in seine Augen geheilt. Jetzt war er da unten, Leute, da hat man auch sein Wasser geholt. Das war so eine dauerhafte Wasserquelle in Jerusalem. Da waren Nachbarn und andere Leute da, die ihn eigentlich gekannt haben. Und jetzt haben sie sich gefragt: Ist es oder ist es nicht? Denn eigentlich kann es ja nicht sein, dass er jetzt sieht. Er ist ja von Geburt an blind. Er ist nicht irgendwann blind geworden, sondern da ist ja irgendwas vorgefallen, dass Gott den blind hat auf die Welt kommen lassen. Und er konnte den Leuten nicht mehr sagen, wie: Da war ein Mann, der heißt anscheinend Jesus, der hat mir was auf die Augen geschmiert und dann hat er mich da runtergeschickt und jetzt kann ich sehen. Mehr kann ich nicht sagen. Was hier deutlich wird, ist in der ganzen Geschichte: Man hat nicht jedem Wunder geglaubt oder geglaubt, dass jedes Wunder von Gott ist. Man war damals schon sehr kritisch an mancher Stelle. Und von daher hat man diesen Mann, weil das ja eigentlich nicht sein konnte, hat man den mitgenommen in den Tempel hoch zu den Pharisäern. Und die hatten ja so die Aufgabe zu prüfen. Jetzt gab es da so ein Verhör, sage ich jetzt mal. Da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Und jetzt wird es interessant. Es war aber Sabbat. An dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da sprachen einige Pharisäer, dieser Mensch, also Jesus, da habe ich was rausgestrichen. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und nun bin ich sehend. Ach doch, der Sabbat ist drin, es war aber Sabbat an dem Tag. Genau. Ich finde es heftig. Da wurde ein Mann blind, man schätzt ihn eventuell so auf Teenageralter. Er hatte noch nie was sehen können. Und was, an was hält man sich auf? Am Sabbat. Da freut sich als erstes keiner drüber, dass der Mensch sehen kann. Es ging nur um diesen Sabbat und darum, dass Jesus, der ihn gesund gemacht hat, ein sündiger Mensch war. Jetzt mal gucken, ob der Text dann vollends kommt. Klar, Jesus hätte ihn auch am nächsten Tag heilen können. Denn man durfte nur jemand helfen, der in Lebensgefahr war. Wenn also einer in den Brunnen einfällt und auf Gefahr läuft, dass er versauft, dem darf man raufholen. Ja? Aber jemand, der schon, ich sage jetzt mal, 15 Jahre blind war, dem durfte man nicht helfen. Es ist schon ein bisschen verrückt manches. Aber Jesus wollte ihm an diesem Tag helfen. Wisst ihr noch, ich habe mal über den Sabbat predigt. Gott will uns Gutes tun an diesem Ruhetag, so nenne ich jetzt. Gott will uns begegnen. Und keiner freut sich hier mit diesem Mann. Merkt ihr? Da standen zähende Leute um diesen Mann rum. Und was waren sie? Blind für Gottes Wunder. Blind für das, was Gott tut. Und da frage ich mich, sehen wir denn, wenn Gott eingreift? Nehmen wir das wahr, wenn Gott in unserem eigenen Leben oder bei anderen was tut? Sehen wir das noch? Oder suchen wir einfach auch natürliche Erklärungen? Bleibe an diese äußeren Dinge hängen. Ja, das muss doch so passieren und so und ja. Dieser Mann, jetzt wollen wir mal sehen, was kommt da im Anschluss. Ja, da kommt er ja. Da sprachen die Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott. So sage ich über Jesus, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und da entstand Zwietracht unter ihnen. Das heißt, diese Pharisäer waren sich nimmer einig. Wer ist jetzt dieser Jesus? Und sie sprachen zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Und er sprach, hier ist ganz vorsichtig, er ist ein Prophet. Aber eigentlich war klar, ein Prophet konnte dieses Wunder einfach nicht tun. Aber er ist ganz vorsichtig, weil er weiß, dass das hier schon ganz schön gefährlich werden kann. So, dann holt man seine Eltern und redet mit denen. Da antworteten die Eltern und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, wissen wir nicht. Also ich gehe davon aus, dass die den nicht darunter begleitet haben und dass der irgendwo gesessen ist und einfach bettelt hatte und die Eltern sonst unterwegs waren. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn. Er ist alt genug. Lasst ihn für sich selbst reden. Da sagten die Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt. Das war jetzt eine Einigung unter der Hand. Also das war jetzt nichts Offizielles, sondern da waren sich einige Pharisäer und so, die waren sich da einig. Wenn jemand ihn als den Christus bekennt, der soll aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Hier wird deutlich auf der einen Seite, welche Haltung die Pharisäer schon hatte Jesus gegenüber. Und im Kapitel davor wird berichtet, dass man Jesus steinigen wollte. Also da ging es schon zur Sache. Und Jesus hat ja auch an mancher Stelle richtig provoziert mit diesen Wunder, die er getan hat. Er ist diese Herr einfach auf die Füße treten, so auf die Tour oder nehmen und schütteln und sagt, Mensch, wach doch endlich auf und erkennt, wer hier ist. Von daher ist die Angst der Eltern verständlich. Ich kann mir gut vorstellen, die haben sich für ihren Sohn gefreut, ganz klar. Aber auf der anderen Seite haben sie sich rausgehalten, denn es stand ja einiges für sie auf dem Spiel. Und ich habe gedacht, ja, das kann uns auch eines Tages passieren. Noch leben wir in Freiheit, aber es kann irgendwann kommen, dass wenn wir uns zu Jesus bekennen, dass dann andere mit uns zum Beispiel nichts mehr zu tun haben wollen. Auf das müssen wir uns einstellen, das kann kommen. Daraufhin haben sie nochmal mit diesem jungen Mann gesprochen. Und jetzt wird so langsam deutlich, dass diese Herren, diese Leiter in Jerusalem die Haltung verlieren. Und dass ihnen dieses ganze Ding zwischen den Fingern zerrinnt und sie nicht wissen, wie soll man denn das jetzt alles aufhalten. Das ist interessant, wenn man das so liest. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht, aber eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch doch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Was wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Merkt ihr, was der macht? Der provoziert das saumäßig. Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger? Wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Jetzt wird's interessant. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört Gott. Also er widerspricht dem total und sagt, hey, der Mann kann nicht gegen Gott leben, weil sonst hätte er das nicht tun können. Von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Der tappt denen saumäßig auf die Füße. Sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns? Und sie stießen ihn hinaus. Was dieses Hinausstoßen genau bedeutet, kann man nicht mehr nachvollziehen. Also es gibt da so Extreme. Es könnte sein, dass es einfach ein Hausverbot war für den Tempel und vielleicht für die Synagoge in Jerusalem für eine gewisse Zeit. Könnte sein. Boah, der junge Kerl, der nahm sich doch manches heraus. Und die sagen, hey, du bist in Sünde geboren und du willst uns lehren?
Junge, vergiss es.
Das geht nicht. Wir sind die Sehenden. Wir sind die, die wissen, wie Gott handelt. Wir sind auf der richtigen Seite, aber du, ein Sünder oder ein Zöllner, hey, was wollen denn die uns beibringen? Sie haben sich einfach schlicht und einfach geweigert, dieses Wunder anzuerkennen. Sie konnten und sie wollten das nicht verstehen. Ich habe in einer Predigt zu diesem Text eine Aussage gefunden und da habe ich denke, die gebe ich euch mit. Wie ist das mit dir und Jesus? Überlegst du noch, diskutierst du noch, fragst du noch oder vertraust du schon? Es spricht nichts gegen Überlegungen, es spricht nichts gegen Diskutieren und es spricht nichts dagegen, Fragen zu stellen, denn es gehört alles zum guten und gesunden Glauben. Aber wenn wir diese Geschichte, nee, dieses Ereignis nehmen, was wollte Jesus als erstes? Das erste war, dass er Vertrauen wollte von diesem Mann. Nicht, dass der jetzt mit Jesus anfing zu diskutieren und sagen, sorry, wer bist denn du? Kann ich dir vertrauen? Oder zu fragen, andere Frage zu stellen, wer hat dir die Macht gegeben oder sonst was? Nee. Jesus wollte am Anfang vertrauen und zu sagen, ich sag dir, geh in den Teich Siloa, geh einfach. Und dieser Mann ging und hat Jesus erlebt. Wenn man Jesus vertraut, muss man manche Fragen nicht mehr unbedingt stellen. Dieser Mann musste nicht mehr fragen, Herr, wer bist du? Die Frage hat sich erledigt gehabt. Dafür kommt, wenn man glaubt und mit Jesus unterwegs ist, vielleicht eine neue Frage. Kann ja sein. Aber interessant ist, diese Pharisäer, die blieben doch beim Diskutieren hängen, oder? Die sind ganz am Anfang hängen geblieben. Sie wollten Jesus gar nicht vertrauen. Und ich denke, die hätten ja vieles aufgeben müssen. Und die Frage für mich ist hier an der Stelle, vertraue mir vielleicht Jesus auch manchmal nicht, weil uns der Preis zu hoch ist? Gehen wir vielleicht seine Wege nicht, weil es uns zu viel kostet? Vielleicht das Ansehen? Manchmal steht Gott da und sagt, ich möchte von dir was. Das war bei mir 1981, schon ein paar Wochen her. Wir haben im Jugendkreis einen Bibeltext gelesen. Und dann stand quasi Gott, also mir waren, glaube ich, 4 Leute. Und dann stand Gott neben mir und hat die Hand auf die Schulter gelegt und sagt, hey, das, was da steht, gilt dir. Ich möchte, dass du gehst. Ich möchte, dass du nach Liebenzell gehst. Bibelschule. Das war für mich klar. Dieser Text ist Haggai. Und da geht es darum, dass die Bauarbeiter auf den Berg Holz holen sollten, um auf dem Berg den Tempel zu bauen. So. Und für mich war klar, der Berg ist Liebenzell. War für mich so. Und Holz holen war auch logisch, weil ich ja Schreiner war. Also mit Metall hätte ich jetzt nicht so viel anfangen können, aber Holz war klar. Und Gott sagt, ich will, dass du da hingehst, um auch dort dir das zu holen, um für mich Tempel zu bauen. Es gab nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich gehe oder ich bleibe. Und ich wusste ganz genau, wenn ich bleibe, kann ich Gott ehrlichen Herzens nie mehr frage, Herr, was willst du von mir, dass ich tun soll? Weil ich dann hätte sagen müssen, hast du ja sehr deutlich gesagt, oder? Ich soll gehen. Und ich wollte nicht. Ich habe das von manchen schon mitgekriegt in ihrem Leben, dass sie gesagt haben, Gott hat Türe aufgemacht und ich wollte nicht. Und dann hat mir eine Frau gesagt, bitte sag jetzt das junge Leute. Sie sollen gehen, wenn Gott was sagt. Und das gilt nicht nur für die Junge, das gilt für uns alle. Wenn Gott Türe aufmacht, möchte er, dass wir gehen. Und nur der, der geht, erlebt dann auch Gott. Also ich würde heute auch nicht hier stehen, wenn ich damals nicht mitgegangen wäre. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich mal gern vorne gestanden bin zum Predigen. Aber bei euch stehe ich gern vorne her. Die Frage ist der Preis, den Gott manches Mal von uns fordert, uns zu hoch? Ein anderer hat dann zu mir gesagt, hey, jetzt bist du schon auf der Bibelschule, da kannst du doch auch voll Schwester werden. Also stellt euch mich einfach mal in Tracht vor. Und ich habe gesagt, tut mir leid, so deutlich wie Gott das eine gesagt hat, so deutlich muss er auch das andere sagen. Und das hat Gott, bin ich ihm dankbar dafür, nie gesagt. Weil, gell? Hat er noch nie gesagt, okay, gut. Oder man senkt den Blick, wenn einer einen anspricht, das funktioniert wohl auch. Dieser Mann vertraute damals Jesus, ohne dass er viel von ihm wusste, aber er hat ihn erlebt. So. Die haben ihn rausgeworfen, zumindest an dem Tag. Und dann heißt es, Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatte. Und als er ihn fand, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Da sprach Jesus zu ihm, du hast ihn ja gesehen und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Jesus hörte, was mit ihm geschehen war. Und dieser Mann war ihm jetzt nicht egal. Er hätte ja sagen können, hey, der Kerl ist gesund. Ja, der soll jetzt zusehen, wie er klarkommt. Nein, Jesus hat ihm körperlich Licht geschenkt. Und jetzt wollte er ihm für sein inneres Leben auch noch Licht schenken. Dass er erkennt, wer ihn wirklich gesund gemacht hat. Im Kapitel danach spricht Jesus davon, dass er der gute Hirte ist. Er wollte die verlorenen Schafe zurückbringen in die Gemeinschaft mit Gott und genau das tut er hier. Und was hier auch ist, der Mann war trotzdem hinauswurfs bereit, Jesus zu vertrauen, auch wenn er vieles noch nicht verstehen konnte. So ein kurzes Wort noch zu diesen Pharisäern. Es waren Menschen, die mit Gott leben wollten. Es waren Menschen, die Gott ernst genommen haben. Es waren Menschen, die viel für Gott getan haben. Das steht außer Frage. Sie taten viel für ihn. Und trotzdem ist es eine traurige Sache, dass sie für ihn unterwegs waren, sich an vieles gehalten haben und doch an ihm vorbeigelebt haben. Das ist eine traurige Sache. Es geht um das, was dieser Blinde getan hat. Es geht nicht darum, was wir für Gott tun. Das können wir aus Dankbarkeit machen, dass ihr in der Band singt und spielt und so. Tut es nie darum, dass ihr bei Gott besser angesehen seid. Tut es einfach aus Dankbarkeit, weil Gott euch Gabe gegeben hat. Oder die andere, ich weiß nicht, wo ihr überall mitarbeitet, Leitungskreis und so weiter. Gott hat uns reich beschenkt, lasst uns das, was er uns gegeben hat, als Dankbarkeit zurückgeben. Deswegen stehe ich gern bei euch hier. Nicht, um besser angesehen zu sein, ganz sicher nicht. Denn es gibt vieles bei mir, was nicht so ist. Wie heißt es, was nicht das Gelbe vom Ei ist? Ganz viel. Jetzt habe ich euch hier oben zum Schluss drei Bibelverse und die möchte ich euch so ein bisschen auch mitgeben. Für unsere Zeit, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das gilt für Leute in unserem Land, Sie wissen oft gar nicht, dass es dieses Licht gibt. Johannes 8 heißt dann, er redete abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das heißt, Jesus macht unser Leben hell. Hell auch darin, dass wir erkennen können oder dass er uns zeigen kann, wo Dinge in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Und vieles andere. Und dann Epheser 5, denn ihr wart früher Finsternis, so schreibt Paulus, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das ist jetzt diese Sache, wo Jesus sagt, hey, ich möchte, dass andere Menschen was von diesem Licht noch erfahren. Ganz unten noch einmal diese Sache, diese Frage, die ich euch mitgeben möchte und auch mir, wie ist es mit dir und Jesus, wie ist es in unserem Alltag? Überlegst du noch? Diskutierst du noch? Fragst du noch? Oder vertraust du schon? Amen.